Wie manche von euch vielleicht wissen, ich fahre ja regelmäßig mit dem Velo, auch von zu Hause hier nach Frauenfeld. Und zum Glück gibt es da schöne Fahrradwege unterwegs, teilweise zumindest. Und vielleicht kennt ihr das auch, du bist mit dem Velo unterwegs und auf dem Fahrradweg, der relativ schmal ist, ist irgend so ein Fußgänger, der latscht da einfach statt irgendwie auf dem Fußgängerweg oder sonst irgendwo, latscht direkt vor der Nase. Und irgendwie, du merkst schon, jetzt langsam, wenn du rankommst, der merkt nichts. Und ich habe schon an mein Rennvelo extra eine Klingel montiert, dass ich klingeln kann und so. Und du merkst, der reagiert einfach überhaupt nicht, weil er Ohrstöpsel im Ohr hat und hat Handy und Ohrstöpsel und so, und du musst im Prinzip hinter ihm absteigen und sagen, hallo, ich würde durch. Die Steigerung davon ist dann immer noch diejenigen, die noch einen Hund an der Leine führen, und ihr kennt ja so diese 3 Meter langen Leinen oder 10 Meter langen Leinen quer über den Fahrradweg rüber, und er hört einfach nicht und ist im Weg. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ab und zu, das nervt, wenn jemand nicht hört. Und ums Hören geht es ja jetzt auch heute Morgen, um Gottes leise Stimme hören. Ob wir unsere Ohren offen haben, ob wir unsere Sinne offen haben und wirklich hören, was Jesus redet. Wir wollen heute uns ein bisschen mit diesen verschiedenen Sprachen beschäftigen, durch die Gott heute zu uns spricht. Und da möchte ich ganz am Anfang quasi über allem, was nachher noch kommt, den Heiligen Geist nennen. Er ist natürlich derjenige, der quasi der Übersetzer ist. Er ist derjenige, der tröstet, der im richtigen Moment uns auf das aufmerksam macht, was wirklich wichtig ist. Wir lesen in Johannes 16, Vers 13, da heißt es, da sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also das gilt für alle verschiedenen Formen, mit denen Gott mit uns spricht. Der Heilige Geist ist derjenige, der übersetzt, derjenige, der uns direkt als seine Jünger anspricht. Und wie der Heilige Geist das macht und das ganze Thema Heilige Geist, das ist so ein mega großes Thema, da kann ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Deshalb möchte ich das ganz bewusst am Anfang erwähnen, dass uns das klar ist, der Heilige Geist ist das, aber jetzt mehr auf die verschiedenen Formen eingehen, und über den Heiligen Geist, da können wir ja später nochmal irgendwie eine Predigtserie machen. Die erste Sprache, durch die Gott zu uns spricht, das ist ganz klar und eindeutig, das möchte ich gleich am Anfang nennen, ist die Bibel. Und die Bibel heißt ja nicht umsonst, sie ist das Wort Gottes. Das ist das, was Gott enthält, das, was Gott schon über viele Jahrhunderte, Jahrtausende gesprochen hat. Hier spricht Gott, deshalb heißt es eben auch das Wort Gottes, die Bibel als allererstes. Ich lese euch ein paar Verse aus dem 2. Timotheus 1, Vers 16. Paulus hat das seinem jungen, neuen Prediger, den er noch coacht, als Hilfestellung mitgegeben. Und er sagt da über die Bibel, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr viel mehr als die Bibel, als Gottes Wort, weil sie uns komplett ausrichtet. Also sie bringt uns auf den richtigen Weg. Wenn du selber am Überlegen bist, wo will der Herr mich haben und was ist der richtige Weg? Hier steht, die Bibel ist diejenige, die uns auf den richtigen Weg bringt. Hier steht sogar, mit Hilfe der Schrift sind wir allen Anforderungen gewachsen. Da brauchst du also nicht mehr groß irgendetwas anderes Zusätzliches, sondern die Bibel hilft uns, dass wir allen Anforderungen gewachsen sind, dass wir so ausgerüstet sind, dass wir alles tun können, was richtig ist. Also wenn wir Gottes Wort, wenn wir sein Reden durch die Bibel hören, dann haben wir schon mega viel. Und da braucht es eigentlich gar nicht mehr viel mehr dazu. Wenn du willst, dass dein Leben gelingen soll, dann mach's wie derjenige, der in Psalm 1 Folgendes sagt oder über den Folgendes gesagt wird. Da heißt's, und alles, was er tut, gerät wohl. Und ich würde das, dass mein Leben wohl gerät. Und ich glaube, ihr wollt genauso, dass euer Leben wohl gerät, dass ihr das Richtige tut, dass es Sinn macht. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir den Vers vorher lesen, der vor diesem Vers steht, alles, was er tut, gerät wohl. Da steht nämlich, wohl dem, der seine Lust, also der seine Freude hat am Gesetz des Herrn. Das ist ein anderes Wort im Alten Testament für die Bibel, also für das Gesetz, das sie damals hatten, das geschriebene Wort. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und dann heißt es weiter noch in diesem Psalm, das kennt ihr bestimmt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und wir wissen, was Wasser bedeutet in dem Sommer, in der Trockenheit und so, wie wichtig Wasser ist. Und wenn Wasser da ist, dann blüht es, dann kann ein Baum wachsen. Also wenn wir Gottes Wort haben, dann kann unser Leben wohl geraten. In dem Zusammenhang ist mir auch ein Lied eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Amy Grant ist so eine Künstlerin, eine Sängerin, anno 1900 irgendwann gewesen. Und sie hat ein Lied gesungen, das hieß Thy Word, also Dein Wort. Und sie hat einen Psalm aus dem Psalm 119, den Vers 105 da aufgenommen. Da heißt es, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf dem Weg. Und das ist mir seitdem dieses Lied, ist mir dieser Vers so eingefahren. Also Gottes Wort ist wie Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich Entscheidungen treffen muss und ich weiß nicht, ob Hü oder Hot, ob rechts oder links, dann ist sein Wort eine Hilfe, ein Licht auf meinem Weg, das mir hilft, die richtige Richtung anzupeilen. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 34 Jahre verheiratet und manch einer mag meinen, 34 Jahre, okay, die haben es im Griff irgendwie, das scheint sich bewährt zu haben, aber dem ist nicht immer so. Andere, die vielleicht schon lang, ähnlich lang oder sogar noch länger verheiratet sind, die wissen, dass Gott nicht immer glatt und dass Gott nicht immer einfach gerade so. Und es nervt mich und Renate auch immer wieder, dass wir manchmal Punkte haben, wo wir den anderen am liebsten auf den Mond schießen würden und den Eindruck haben, oh Mann, du, selbst nach dieser langen Zeit, wir sind wieder irgendwie aneinander geraten und wieder macht sie das und oder sie denkt, er macht das und wieder und meistens bei uns ist dann so, das nennt sich bei uns stille Messe. Das wird dann immer stiller. Wir gehen nicht aneinander los, sondern wir ziehen uns ins Schneckenhaus zurück irgendwie und dann, ja, jetzt wer macht den ersten Schritt? Das ist immer so ein Theater, wie bis da einer den ersten Schritt macht. Und mir ist dann oft der Vers aus Epheser 4, Vers 32 im Kopf, da sagt, schreibt Paulus, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich muss sagen, okay, gut, ich weiß es und es ist wahr. Und Jesus hat so Wunderbares für mich getan. Hey, ich muss den Schritt, ich gang wieder und wir vergeben einander und mir gönnt wieder einen Schritt weiter. Und dann denke ich mir, aber das nächste Mal, gell, dann ist sie dran. Und dann muss sie. Und dann fällt mir wieder der Vers ein, wo Jesus sagt, wie oft soll mir vergeben? Genau, 7 mal 70 mal, gell? Also Vollzahl, die biblische, noch potenziert quasi, also im Prinzip immer. Also immer, das ist etwas. Und ich muss an der Stelle im Prinzip gar nicht fragen, Gott, was ist dein Wille in der Situation? Sondern ich kenne seinen Willen, ich weiß, was er will. Und es liegt eher an mir, eben das umzusetzen, was Gott von mir möchte. Wir haben am 9. Juni 1984 geheiratet. Ich bin gerade mit der Schule fertig gewesen, Renate ist Kindergärtnerin gewesen und als wir gestartet haben, haben wir eigentlich nichts anderes. Sie hat ein kleines Sparbuch mitgebracht und ihren alten Golf. Das war im Prinzip so alles, was wir als Startkapital hatten. Und das sieht jetzt so eine Klapperkiste irgendwie aus. Das war aber damals, der war neu oder fast neu. Also das war richtig Kapital, das sie noch in die Ehe mitgebracht hat. Also alles, was wir heute haben, fußt auf dem Kapital, das sie damals mitgebracht hat. Und in der Zeit ist es wirklich sehr intensiv bei uns gewesen. Wir haben eben im Juni 84 geheiratet. Im Januar 84 habe ich die Musikarbeit mit Gospel News übernommen. Wir sind umgezogen in die Schweiz damals und ich habe Tourneen organisiert. Wir haben Tausende, Hunderttausende von Franken damals durch die Gegend geschoben mit großen Verstärkeranlagen, mit Solisten, mit einem Reisebus, 40 Leute, die unterwegs waren, zwei Technikerfahrzeuge und die ganze Organisiererei. Im Sommer war dann die erste Tournee, die ich geleitet habe. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das ist mir manchmal eine Last gewesen. Wie schaffen wir das alles mit unserer jungen Ehe und so? Und dann ist mir ein Vers wirklich eingefahren, im 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der Vers, der ist so grandios, den habe ich mir in den Ring eingravieren lassen. Den haben wir uns als Hochzeitsvers ausgesucht. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, nicht einknicken vor lauter Herausforderungen, sondern er hat uns einen Geist der Liebe gegeben, also auch der Rücksicht und der Warmherzigkeit, der Liebe, aber auch der Kraft und der Besonnenheit. Und das sind so zwei Beispiele jetzt aus meinem Alltag, die mir geholfen haben, wo Gottes Wort wirklich direkt gesprochen hat und wo es Worte Gottes sind, die mir im Alltag helfen, weiterzugehen. Und ich finde es fantastisch, die Bibel spricht über so viele verschiedene Themen, über Errettung und deren Gewissheit, über Angst um den Umgang mit ihr, über Versuchungen, Prüfungen, Stolz, Zorn, Vergebung, über Gerechtigkeit, über Weisheit, über Geborgenheit, über Kraft, über Zufriedenheit, über Frieden. Also zu so vielen Themen hat Gottes Wort uns was zu sagen und Hilfestellung zu geben. Und ich bin überzeugt davon, dass das regelmäßige sich Aussetzen dem Wort Gottes unser inneres Wertesystem nach und nach immer mehr verändert in die Art, wie Gott sich uns vorstellt. Das Schöne dabei ist, Gottes Wort ist nicht nur, wie soll man sagen, ein System von Regeln und von Geboten, die wir einhalten müssen, sondern Gottes Wort ist lebendig. Und das ist dir vielleicht auch schon manchmal so gegangen, man liest das Wort Gottes und irgendein Vers, der trifft, bam, irgendwie so gerade voll in die Situation, in der man steht. Und man hat so das Gefühl, Mensch, das habe ich noch nie so, hat der Vers zu mir gesprochen. Den habe ich noch nie so gelesen. Weiß nicht, ist euch das auch schon mal so gegangen? Dass Gottes Wort gerade so direkt in eine Situation spricht. Ich habe kürzlich eine Geschichte im Alten Testament gelesen, das war der reinste Krimi. Ich habe gedacht, das habe ich doch noch nie gelesen. Aber ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen. Und immer wieder gibt es so Momente, da denkt man, das ist ganz neu. Da spricht Gott zu uns. Und es heißt sogar im Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als all jedes zweischneidige Schwert. Also Gottes Wort, die Bibel, ist wirklich lebendig und er spricht durch sie immer wieder auch in unseren Alltag. Und jetzt ein bisschen ein schwieriges Statement, aber ich bin überzeugt, dass Intelligenz und Bildung nicht so wichtig sind, sondern vielmehr das gehorsame Herz. Und ich weiß, ich habe Theologie studiert, damit ich Pastor sein kann. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es an der Theologie und an dem Intellekt und an der Weisheit hängt. Weil wenn es das wäre, dann wären damals, als Jesus gekommen ist, da wären die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die schlauen Köpfe, die Führer des Volkes, die Theologen, die wären diejenigen gewesen, die Jesus nachgefolgt sind. Aber das war damals eben nicht so. Sondern die einfachen Leute, Fischer, einfache Leute von der Straße, weil sie Jesus vertraut haben und weil sie Gott zugetraut haben, dass er sowas kann und dass er so voller Liebe ist, wie sich kaum jemand anders vorstellen konnte. Deshalb finde ich auch, wenn wir die Bibel lesen, es ist nicht wichtig, dass du theologisch ein Riesenwissen hast und alle anderen Theologen dürfen mich dafür jetzt killen, aber es ist wichtig, dass wir ein breites Herz haben, das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt, was Gott uns zeigt, der Gehorsam und der Wille, mit Jesus zu gehen und das Vertrauen, dass es wirklich gut macht. Und ich glaube auch noch, das ist jetzt vielleicht typisch deutsch, Disziplin. Disziplin ist auch wichtig, wenn wir uns Gottes Wort aussetzen, damit uns Gottes Wort nach und nach immer mehr verändern kann. Ich habe einen Vergleich gefunden, vielleicht hinkt er wenig, aber ich glaube, er passt an vielen Stellen auch, und zwar geht es ums Abnehmen. Also in meinem Alter geht es schon nicht mehr ums Abnehmen, sondern ums Gewicht halten überhaupt. Und das ist ja wirklich manchmal eine Herausforderung. Und manche, die machen bestimmte Diäten und die hungern runter und irgendwie, und du hast in 2 Wochen 10 Kilo verloren und irgendwie mega Erfolg und so. Und wenn du es runtergehungert hast nach der Diät, dann macht der Körper etwas ganz Natürliches. Der holt sich das relativ schnell wieder und es entsteht so ein Jojo-Effekt. Es geht wieder manchmal sogar noch mehr hoch, als es vorher war. Und eigentlich, um sein Gewicht in den Griff zu kriegen, gibt es nichts anderes, als seine Essgewohnheiten zu ändern und weniger und Besseres zu essen und vielleicht Sport zu treiben, noch dazu als Ergänzung. Und das über lange Zeit und das zu einem Verhaltensmuster werden zu lassen, dass man dann über lange Zeit durchhält und sich der eigene Umgang damit über lange Zeit verändert. Vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, aber ich finde, das hat etwas mit dem Bibellesen auch zu tun. Es ist nicht einfach nur, zack, mal ein Gottesdienst, wow, da geht's ab, oder mal irgendwie eine Worship-Konferenz oder irgendein guter Vortrag, sondern es geht darum, kontinuierlich, vielleicht auch langsam, in seinem Wort am Ball zu bleiben und zuzulassen, dass Gottes Wort mich innerlich verändert. Wenn wir Gottes Stimme hören, und wenn der Heilige Geist dann noch das quasi zuspitzt für uns, dann glaube ich, ist das eins der besten Formen, wie Gott heute zu uns redet. Aber Gott redet auch noch anders. Gott redet auch durch Gedanken zu uns. Dir fällt irgendetwas ein, wo du merkst, das ist jetzt nicht meine Idee gewesen, das ist etwas ganz anders. Ich möchte dazu jetzt nicht so viel ausführen. Ich habe im letzten Gottesdienst schon 2 Beispiele von mir dazu erzählt. Wenn ihr den letzten Gottesdienst nicht hören konntet, dann geht doch auf unsere Website, hört euch den nochmal an. Da habt ihr 2 gute Beispiele, wie Gottes Stimme innerlich in Gedanken zu uns redet. Ich habe von einigen von euch Mails bekommen, und interessant ist, in einer Mail stand zum Beispiel, dass die Person im Laufe vom Tag wie in einer inneren Stimme gehört hat, dein Mann wird heute den Job verlieren. Und die Person war total geschockt irgendwie, als ihr das durch den Kopf geschossen ist irgendwie und so. Und am Abend kam der Mann geknickt nach Hause und sie hat ihn angesprochen, du, wie geht's in der Arbeit? Und er hat ihr gestanden, dass er heute seine Kündigung gekriegt hat. Das ist etwas Dramatisches, aber ich fand das so schön, dass dieser innerliche Gedanke am Tag durch schon kam. Und sie schreibt, sie konnte sich quasi innerlich auf diesen Schock den ganzen Tag schon vorbereiten und ist am Abend quasi nicht über den Mann hergestürzt, was ist los, was hast du gemacht und sonst irgendetwas, sondern sie war innerlich vorbereitet und konnte mit dieser Nachricht dann mit ihrem Mann ganz anders umgehen. Ich fand das ein tolles Beispiel, wie Gott durch Gedanken wirkt. Oder eine andere Person hat mir geschrieben, er hatte die Idee bekommen, ein Familienfest zu organisieren, und dieses Familienfest, das ist zu einem markanten Punkt für die Verwandtschaft, also Verwandtschaft geworden. Und ich finde, das ist schön, dass Gott solche inneren Ideen schenkt. Und die Personen, die haben irgendwie gespürt, das ist nicht meine Idee, das ist irgendetwas anderes. Gott hat zu ihnen gesprochen. Dann gibt es aber auch die tatsächlich hörbare Stimme Gottes, akustisch hörbar. Ein Beispiel, Saulus ist auf dem Weg nach Damaskus, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, Jesus begegnet ihm in einem hellen Licht und spricht mit ihm. Und während Jesus mit ihm spricht, stehen die anderen drumherum, und in dieser Geschichte heißt es, auch die anderen haben diese Stimme gehört. Also das ist eine hörbare akustische Stimme gewesen, als Beispiel jetzt im Neuen Testament. Im Alten Testament haben wir auch etliche Beispiele, wie Gott akustisch hörbar spricht. Er handelt also auch im Alten und im Neuen Testament, er handelt immer noch so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn noch nie akustisch gehört. Aber mir haben auch Leute geschrieben jetzt in der Woche, dass sie Gottes Stimme akustisch gehört haben. Jemand hat geschrieben, ich hörte eine kräftige Stimme, die zu mir redete und sie sagte dann, geh und ich würde das jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber also das war für die Person akustisch hörbar. Oder jemand hat geschrieben, da weckte mich eine Männerstimme. Also das war hörbar, das war nicht eine Frau, sondern es war ein Mann, es war akustisch differenzierbar. Gott hat so gesprochen. Ich wage an der Stelle jetzt einfach mal die These, je klarer du die Stimme hörst, desto herausfordernder ist vielleicht auch der Auftrag, den Gott dir durch die Stimme gibt. Im Alten Testament zum Beispiel der brennende Dornbusch bei Mose, das war so etwas Spektakuläres. Da hat Gott akustisch geredet, da ist hat der Busch gebrannt und er ist nicht verbrannt und so. Aber das war so ein ganz markantes Ding, wo Gott klar machen musste, wollte dem Mose, dich will ich für eine großartige Aufgabe erwählen. Vielleicht ist es umso deutlicher, umso krasser er redet, umso schwergewichtiger die Aufgabe. Gott redet aber auch durch andere Menschen. Auch da ein Beispiel aus dem Alten Testament. Der König David vergeht sich an einer Frau, Bathseba, begeht Ehebruch, bringt sogar noch deren Ehemann um. Und das ist natürlich dramatisch versündigt damals. Und es kommt der Prophet Nathan. Und Nathan spricht im Auftrag Gottes, Worte Gottes zu ihm und hilft ihm durch ein Bild, einen Vergleich, zu erkennen, wie schlimm, wie dramatisch seine Sünde war. Und er tut Buße und darf neu als gutes Werkzeug für Gott weiter brauchbar sein. Da hat Gott durch diesen Nathan, durch einen anderen Menschen zu ihm gesprochen. Dann spricht Gott auch, glaube ich, durch Lieder zu uns. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, dass ihr irgendein Lied gehört oder gesungen habt und ihr hattet so den Eindruck, wow, das ist jetzt Gottes Stimme, die jetzt gerade in die Situation so reinspricht. Ich möchte euch da ein Beispiel von mir erzählen. Das war im Frühjahr, also schon lange her, als ich noch mit Gospel News am Start war. Das war im Frühsommer und das war so die Zeit, wo es auf den Tourneestart zugegangen ist. Und da spitzt sich dann halt immer irgendwie alles zu. Hast den Reisebus gebucht und sind die Veranstalter alle zusammen? Habe ich die genügenden Solisten und den richtigen Tontechniker? Und ich glaube, das war damals noch mehr eine CD produziert und ich habe die CD damals oder Kassette im Auto noch gehört. Und ein Lied, das auf der CD drauf ist, als ich im Auto unterwegs war, das hat so zu mir gesprochen, ich dachte, ich probiere euch, ich singe den Refrain mal vor, dann hört ihr das. Das hat damals eine professionelle Sängerin, Steffi Klein heißt die, gesungen, aber das hat so zu mir gesprochen. Die Gewissheit, dass du bei mir bist, stärkt die Hoffnung, die niemals erlischt. Im Gewirr dieser Welt spür ich, dass du mich hältst, du wachst über mir. Du verstehst, was mein Herz sich ersehnt, wenn ich rufe, hörst du mein Gebet. Wenn der Morgen erwacht, nach der Kälte der Nacht, wachst du über mir. Das war damals so tröstlich, wie Gott da gesprochen hat, dass er in meinem Aufgewühltsein mir einfach zuspricht, dass ich gewiss sein darf, dass er mit seiner Hoffnung da ist und dass er mich in der Hand hält, dass er über mich wacht, dass er mein Herz versteht und all das Toben, was da irgendwie so drin war, als es da jetzt losging. Also das fand ich extrem liebevoll. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals im Auto gesessen, ich habe geheult. Ich konnte nicht mehr irgendwie. Das hat mich so berührt, deshalb ist mir das auch so eingefahren. Und ich weiß nicht, ob das euch ähnlich geht, dass ihr schon Lieder hattet, wo ihr gehört habt, da spricht jetzt Gott zu mir. Ich finde das super. Deshalb singen wir auch so viel, weil wir das auch immer wieder hören wollen. Dann, Gott benutzt Tiere. Also das ist jetzt ein wenig exotisch, gell? Aber es ist tatsächlich so. Gott benutzt Tiere, um zu Menschen zu reden. Und zwar nutzt im Alten Testament Gott im Zusammenhang mit dem Propheten Bileam eine Eselin. Und da heißt es im 4. Mose 22, 28, da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam. Also ist schon ein wenig exotisch. Also ein Tier habe ich jetzt noch nie reden hören. Und das ist auch wirklich das einzige Beispiel, das mir jetzt so, also soweit ich das jetzt weiß, im Alten Testament, das wir finden, wo direkt ein Tier spricht. Aber selbst das kann Gott nutzen. Noch eine andere Form, wie Gott redet, das ist das Los. Im Alten Testament hat Gott immer wieder, hat man das Los verwendet, um das Reden Gottes zu hören. Über 100 Mal findet man im Alten Testament diese Form. Im Neuen Testament haben wir weniger, aber es gibt auch zwei Stellen, wo das Los quasi für das Wort Gottes, für das Reden Gottes steht. Einmal, Zacharias wird für den Opferdienst ausgelost. Ich habe das Beispiel letzten Sonntag gebracht, wo dann der Engel zu ihm spricht, dass sie Johannes als Sohn bekommen werden. Und im Vorfeld davon lesen wir, dass er mit dem Los bestimmt wurde, an diesem Tag Priesterdienst zu tun. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, als Judas, der 12. Jünger, gestorben war, wurde ja noch wieder ein Jünger nachgewählt. Und dieser 12., der Nachgewählte, der wurde genauso durch das Los bestimmt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir heute? Losen wir heute auch, was Gott will oder nicht? Und ich glaube, wir müssen an der Stelle gut darauf achten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nach Pfingsten, wurde nicht mehr gelost. Wir lesen im ganzen Neuen Testament nicht ein einziges Mal mehr davon, dass gelost wird. Auch diese Loswahl von dem Jünger war noch vor Pfingsten. Und ich glaube, dass wir jetzt nach Pfingsten wirklich den Heiligen Geist haben, der uns hilft, Gottes Reden zu verstehen und dass wir diese menschlichen Vorgänge, dieses Loswerfen nicht mehr brauchen. Ich glaube auch, das Los ist natürlich etwas, also ich war schon öfters in der Versuchung zu losen, weil ich jetzt endlich wissen wollte, was will jetzt Gott und gang ich jetzt rechts oder gang ich jetzt links? Aber ich zwinge damit ja Gott zu reden. Also ich sage, jetzt werfe ich es los und jetzt musst du reden. Und vielleicht will Gott gar nicht reden. Vielleicht will er mir was beibringen, was ich noch nicht sehe. Und ich zwinge ihn zum Reden. Deshalb glaube ich, ist die Form von Los Nutzung für das Rauskriegen, ob es Gottes Wille ist, heute nicht mehr ein guter Weg. Dann Prophetie, Weissagung und Erkenntnis sind auch noch Wege, wie Gott spricht. Er spricht heute noch durch Prophetie. Und wir lesen das im Neuen Testament an etlichen Stellen. Zum Beispiel in dem Gabenkatalog, wo die geistlichen Gaben aufgezählt werden. 1. Korinther 12, Vers 1 bis 31. Da ist die Gabe der Erkenntnis, der Prophetie und der Weisheit genannt. Ihr kennt vielleicht den Begriff der fünffältige Dienst. Da wird über die Angestellten, über die Leiter der Gemeinde gesprochen, dass sie verschiedene Aufgaben und verschiedene Prägungen haben. Das steht in Epheser 4, Vers 11, da heißt es, und so hat Christus denn auch seiner Gemeinde geschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Also fünf verschiedene Aufgaben und eine Aufgabe, auch dort im Neuen Testament, die Aufgabe des Propheten. Es gibt noch so eine Gabenliste im Römerbrief, im Kapitel 12, und auch auf dieser Gabenliste taucht die Prophetie als Begabung wieder auf. Also die Frage, gibt es heute noch Propheten, die erübrigt sich eigentlich? Das ist relativ klar. Es gibt auch heute noch die Gabe der Prophetie und Propheten. Wichtiger, finde ich, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal im Zusammenhang mit einem Propheten was erlebt hat. Darf ich mal sehen, wer hat da schon mal Erfahrung gemacht mit einem Propheten? Also einzelne, ganz wenige. Ich habe auch schon mal Erfahrung machen dürfen in der Ausbildung School for Leadership, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Und da hat der Ausbilder 3 Personen eingeladen, die diese Gabe hatten. Und das war ganz interessant. Durfte sich jeder von uns auf einen Stuhl setzen. Und man hat vorher ein bisschen... Sie haben uns nicht kennengelernt näher. Und sie haben aber einführend gesagt, sie geben Eindrücke weiter und es ist unsere Aufgabe, das zu prüfen, und haben dann ihre Eindrücke geteilt. Ich habe da ein kleines Bild davon. Wir haben das dann auch so gemacht, dass eine Person immer mitgeschrieben hat für denjenigen, dem diese Prophetie weitergegeben wurde. Und ich habe das dann mit nach Hause genommen und ich habe das immer wieder mal vorgenommen und immer mal wieder gelesen und so. Und ich muss sagen, für mich war das Erlebnis unglaublich tröstend in der Situation, in der ich damals gesteckt bin. Und es hat mir extrem viel Mut gemacht und hat mir sehr gut getan an der Stelle. Vielen Dank. Kannst du das Bild wieder wegnehmen, sonst lesen alle das, was über mich prophezeit wurde. Genau, habt ihr auch schon zum Teil. Genau. Für mich ist aber die Frage, warum hören wir heute so wenig von Propheten und warum nutzen wir das so wenig? Also ich glaube, das ist bei uns manchmal der Grund, weil wir Angst haben, da kommt etwas, das ist nicht so richtig greifbar und man weiß nicht so richtig, wie damit umgehen. Und ich glaube, ein zweiter Grund ist, dass wir in unserem aufgeklärten Westeuropa einfach ganz stark vom Verstand her geleitet sind. Also was für uns nicht logisch ist, was nicht klar strukturiert ist und was nicht ins Muster passt, das ist für uns exotisch, das ist irgendwie fremd. Und ich glaube, deshalb nutzen wir das auch nur ganz, ganz wenig. Es wird oft berichtet, dass Prophetie oftmals in Zeiten der Verfolgung mehr ihren Platz findet. Also ich habe gelesen von der Untergrundbewegung, der Untergrundkirche in China, dass dort immer wieder Prophetien auftreten. Vielleicht deshalb, weil sie so unter Druck sind, vielleicht deshalb, weil sie auch nicht so die Gelegenheit haben, die Bibel wie wir in verschiedener Form zu lesen, dass Gott dann mehr über Prophetie spricht. Ich habe von schottischen Reformatoren gelesen, das ist ja unglaublich, was die an Prophetie da alles erlebt haben. Das ist wirklich fast schon spektakulär, könnte man sagen. Oder Corrie ten Boom, ich weiß nicht, ob ihr von ihr gehört habt, eine Person im Zweiten Weltkrieg, die im KZ war und dort verschiedenen Personen helfen konnte und die auch in dieser Drangsituation immer wieder auch prophetische Eindrücke hatte und übernatürlich Gott erlebt hat. Vielleicht 2 Tipps dazu im Umgang damit. Ich rate jedem, der einen prophetischen Eindruck hat, gib den vorsichtig weiter. Und nicht gerade so, der Herr hat zu mir gesprochen, heute wirst du. Und dann hast du gar keine Chance mehr, sondern, und ich rede da gerade wirklich im, das ist das Wort des Herrn, sondern ich wäre immer vorsichtig und würde euch dazu raten zu sagen, ich habe einen Eindruck gehabt, prüf doch mal, könnte das sein, und sag einer Person das. Und dann liegt das auch mit an der Person, ob sie das annehmen will oder nicht. Und ich maß mich nicht an, dass mein Wort tatsächlich direkt wortwörtlich gesprochenes Wort Gottes ist. Und überlass das Resultat Gott. Wenn du eine Prophetie gesagt hast, ärger dich nicht drüber, wenn derjenige nicht, die nicht ernst nimmt oder nicht draus wird. Die Wirkung, die liegt in Gottes Hand. Das ist seine Sache. Jetzt komme ich noch zu einem exotischen Thema, und zwar zu Träumen. Und keine Angst, ich bin da jetzt nicht irgendwie abgedriftet in die höheren Sphären, sondern Träume sind wirklich auch in der Bibel Formen des Reden Gottes. Also zum Beispiel bei Josef, dem Mann von Maria. Er hat geträumt, dass er sie nicht verstoßen soll. Er hat geträumt, dass er die Familie in Ägypten in Sicherheit bringen soll. Das waren Träume, durch die Gott zu ihm gesprochen hat. Josef im Alten Testament hat erlebt, wie Gott in Träumen zu ihm gesprochen hat. Er hat zum Beispiel die Gabe gehabt, Träume des Pharaos damals auszulegen. Und der Zweck der Träume, die waren Warnung bei Josef im Alten Testament. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit den 7 fetten Kühen und den 7 mageren Kühen. Also Warnung, da kommt eine Hungersnot, bereitet euch darauf vor. Oder Paulus hatte einen Traum, da ging es um Ermutigung in Korinth. Da hat Gott im Traum zu ihm gesprochen, fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht. Oder es geht um Führung. Paulus hat einen Traum gehabt, da kam ein Mazedonier zu ihm und hat ihm gesagt, hey, komm rüber zu uns. Das hat Paulus geträumt. Oder es geht um Offenbarung der Zukunft. Josef im Alten Testament hat geträumt als junger Mann, dass sich die Ähren vor seinen Ähren beugen werden. Das war ein Bild für das, was in Zukunft mal passiert ist. Er war nur so dumm und hat das gerade allen Brüdern erzählt und die konnten damit nicht umgehen. Und das ist dann schwierig geworden, aber auch da hatte er einen Traum für die Zukunft. Wie ist das bei uns? Wir träumen auch, gell? Also wenn ich träume, dann ist das meistens chaotisch. Ich habe immer so diese Panikträume, alles läuft außer Kontrolle irgendwie. Ich sage etwas und nichts funktioniert und organisiere und habe vergessen und das ist immer dramatisch irgendwie. Und ihr kennt die Verfolgungsträume, du rennst weg und kommst einfach nicht vom Fleck, gell? Oder die Fallträume, du fällst irgendwo runter und kommst nie unten an, irgendwie. Also das würde ich sagen, das ist immer so ganz normal, menschliche, wo es eher Unterbewusstsein irgendwie halt tobt in der Nacht. Aber es gibt ja manchmal auch Träume, da wachst du auf und du merkst, oh, das ist jetzt etwas anderes gewesen. Der ist mir jetzt so eingefahren, ich weiß sogar noch am Tag, was ich geträumt habe. Vielleicht schreibst du so einen Traum einfach mal auf, reflektierst den mal, kommst mal vor Gott und fragst, willst du mir da was sagen? Vielleicht ist das auch eine Form, wo Gott dich heute anspricht. Die letzte Form für heute, wie Gott auch noch spricht. Gott spricht durch Engel. Und das ist etwas ganz Spezielles. Zum Beispiel bei der Geburt von Jesus waren bei der Geburt Engel im Spiel, haben Engel gesprochen. Bei der Versuchung von Jesus, bei der Auferstehung haben Engel zu den Jüngern gesprochen. Bei der Himmelfahrt, da haben wieder Engel zu den Jüngern gesprochen. Also das nutzt Gott auch. Engel waren im Neuen Testament bekannt für Gefängnisausbrüche. Die haben das echt drauf gehabt. Mehrfach waren die mit beteiligt, wenn junge Christen aus dem Gefängnis befreit wurden. Oder eben am Paulus getröstet auf der Schiffsreise, wo sie beinahe untergegangen sind. Da ist ihm ein Engel erschienen und hat ihn getröstet. Wir hatten vor einiger Zeit mal einen Church Brunch hier gehabt. Da hatten wir Peter Schultes hier und er hat ein Buch über Engel geschrieben. Wenn euch das näher interessiert, googelt doch mal Peter Schultes und da findet ihr auch Literatur zu dem Thema. Ich möchte euch jetzt am Schluss vom Gottesdienst noch ein Erlebnis erzählen, das ich hatte mit einem Engel. Und ich behaupte heute wirklich, dass ich ein Engel war. Und zwar ist das nicht lang her, das war dieses Frühjahr, also im Winter, Frühjahr. Ich fahre ja immer hierher, manchmal mit dem Velo, meistens mit dem Auto. Und es ist Winter gewesen und von Etzwilen aus nach Stammheim. Vielleicht, wenn ihr das mal, da gibt es so eine ganz lang gezogene Linkskurve, die geht durch den Wald durch. Da fahre ich immer durch und am Ende von dem Wald, da ist so ein Fahrzeug vor mir hergefahren. So ein 40er-Ding da. Und irgendwie hat es mich echt genervt, also es war nicht das, es steht jetzt einfach für eins. Das hat mich genervt, dass dieses 40er-Ding da vor mir, weil direkt nach dieser Linkskurve kommt eine relativ scharfe Z-Kurve und da kann ich nicht überholen. Da musste ich hinter diesem 40er-Ding hinterher zockeln, durch die ganze Kurve durch. Und am Ende von der Kurve ist ein Fahrzeug auf Glatteis geschleudert, Q3 oder Q5, weiß ich noch, ist geschleudert und ist gegen einen Baum geknallt und stand da auf der Straße. Und wir sind mit 40 da schön langsam durch die Kurve durch und sind direkt an diese Unfallstelle hingezockelt. Und ich dachte mir, was für ein Segen, was für ein Schutz. Also heute würde ich sagen, das war wirklich ein Engel, den mir Gott vor die Nase gestellt hat, der mich am Anfang genervt hat, aber der mich bewahrt hat davor, dass ich auf Glatteis gerade in den auch noch reinschepper. Ich finde das also ich habe vorher, kann ich mich nicht erinnern, und nachher habe ich kein so ein 40er-Ding mehr auf der Strecke gesehen. Und ich würde heute sagen, das ist ein Engel Gottes gewesen, den er geschickt hat für mich, um mich da zu bewahren. Und ich finde, das ist so schön zu wissen, dass Gott auf unterschiedliche Art und Weisen spricht und in Situationen eingreift. Und ich möchte Mut machen, wenn du selber dich danach sehnst, ich würde mehr von Gott hören und ich möchte mehr verstehen, wie er redet und was ihm wichtig ist, dann möchte ich dich ermutigen, komm einfach zu Gott und sag ihm einfach in deinen Worten, ich will auf dich hören, ich will sensibler werden. Wie wir das in dem Lied vorher gesungen haben, das hat so super gepasst. Öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, dass ich wirklich fähig wäre, auf dich zu hören. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du so wunderbar bist und dass du auf so unterschiedliche Arten zu uns sprichst. Ich danke dir dafür, dass du uns so liebst, dass du ganz unterschiedliche Wege suchst und findest, um zu uns zu sprechen. Und Herr Jesus, ich bete noch einmal, wie wir es in dem Lied gesungen haben, dass du unsere Ohren öffnest, uns hellhörig machst und sensibel machst, dass du unsere Augen öffnest für dein Wirken und dass du uns mit all unseren Sinnen sensibel machst, um auf dein Wort zu hören, das uns tröstet, das uns stärkt, das uns Richtung gibt und das uns hilft, mit dir auf dem richtigen Weg zu sein. Amen.